Gut, dann will ich, auch wenn die Zahl der Zuhörer nicht so sehr groß ist, will ich mal versuchen, im Text fortzufahren. Wir haben ja gesehen, der Paulus versucht im Römerbrief eine Gesamtsicht des Evangeliums zu geben. Die ersten 8 Kapitel hat er also versucht, einfach mal grundsätzlich darzulegen, wie Gott sich das gedacht hat, das Heil, das uns erreichen soll. Und dann hatten wir das letzte Mal 3 Kapitel, da redet Gott oder da redet Paulus über das Volk der Juden, weil die römischen Gemeindeglieder, die jüdischen Hintergrund hatten, die hatten natürlich Probleme, die mussten von ihrem traditionellen Gottesdienst mussten die zu einer Anbetung Gottes, zum Leben mit Gott führen, das für sie sich ganz anders angefühlt hat. Und das versucht dann Paulus im 12. Kapitel, versucht er das dann eigentlich umfassend zu erklären, wie das geht. Und ich habe mir mal das ganze Kapitel angeguckt und es ist wirklich so, wenn wir dieses eine Kapitel, diese 21 Verse wirklich uns unser Leben, in unserem Leben vor die Augen stellen, eigentlich müssen wir das irgendwo hinpinnen, dann reicht das schon, um ein erfolgreiches Leben als Christ zu führen. Mehr braucht es gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht kompliziert. Das sind einige wenige Dinge und über die will ich mal was sagen. Weil das relativ viel ist, habe ich also mich entschieden, aus diesem Kapitel 2 Predigten zu machen, weil er einfach zu viele Dinge sind, die man, denke ich, sich klar machen muss. Also heute der erste Teil davon, Römer 12. Ich will zunächst mal das vorlesen, den ersten Vers. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist der erste Vers aus diesem Kapitel. In den meisten älteren Übersetzungen wird wörtlich übersetzt, also hier in der Neuen Genfer steht uns mit unserem ganzes Leben, im Text steht, dass ihr eure Leiber, das übersetzt auch Luther, auf gut Deutsch den ganzen Kerl. Wir sollen als ganzer Mensch Gott dienen, angesichts der Tatsache, dass er, wie wir in den ersten 8 Kapiteln gelernt haben, so toll uns eine Möglichkeit eröffnet hat, gerettet zu werden. Und wenn man sich dieses Kapitel mal anguckt, auf den ersten Blick ist das so eine Art Sammelsurium. Und ich habe mich mal gefragt, was ist das, was verbindet dieses ganze Kapitel, was die Richtung bestimmt? Ich denke, das ist das, was im letzten Vers steht und das ist etwas, was wir als Leitsatz über unser Leben wirklich stellen sollten. Da heißt es, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das, was wir, denke ich, für heute mitnehmen sollten, ist, dass das eine Aufforderung ist, es lebenslang zu tun. Wir haben manchmal so im Hinterkopf die Vorstellung von Christsein, aha, wir gehen so Stufen nach oben und irgendwann sind wir irgendwo und da ist es dann so, dann sind wir Christ und dann leben wir als guter Christ. Das ist, denke ich mir, in einem Gedanken fast zusammengefasst, was das christliche Problem ist. Dieses lass dich nicht vom Bösen besiegen, ist etwas, was unser Leben lang unser Kampf sein sollte. sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist also der letzte Vers dieses Kapitels. Das Ganze ist eine Richtungsentscheidung. Wir müssen uns einfach nur bewusst machen, unser Leben, so wie wir es leben, entspricht nicht dem, in allem dem, was Gott will. Aber die Richtung muss stimmen. Das ist das Entscheidende. Wir müssen Schritt für Schritt durch unser ganzes Leben hindurch immer wieder diesen einen Vers vor Augen haben: Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Das Böse kommt immer wieder zurück. Der Luther spricht mal irgendwo, der hat ja eine derbe Sprache, der sagt, die Sau kann schwimmen. Der alte Mensch kommt immer wieder hoch. Das ist etwas, was uns nie verlässt. Und wir sollten uns eins klar machen, dass der Ausgangspunkt, von dem aus wir unser Leben als Christ beginnen, ist das Fleisch. Das, was Paulus Fleisch nennt, nämlich unser kreatürliches Streben nach der Sünde, nach dem, ohne Gott leben zu wollen, gegen Gott leben zu wollen. Das ist das, was in unseren Knochen, in uns ganz drin steckt. Und das versucht immer wieder hochzukommen, unser ganzes Leben lang. Wir können so ein guter Christ sein, wie wir wollen. Wir haben es nicht ganz ausgerottet. Es versucht immer wieder zu kommen. Und deshalb sagt Paulus, lebt einen vernünftigen Gottesdienst. Dieses Wort, was da steht im Griechischen, ist interessant. Da steht Logikon. Lebt einen vernünftigen Gottesdienst, einen folgerichtigen Gottesdienst. Also lebt von dem her, dass ihr euch immer wieder bewusst macht, wie Gott eure Gnade gewollt hat. Wie Gott alles dran gesetzt hat, euch zu retten. Und ihr seid im Fleisch und ihr müsst wirklich zu Gott hinfinden. Und das ist ein Vorgang, der euer ganzes Leben lang dauert. All das, was wir in unserem Leben an Nebensächlichkeiten, an Kleinigkeiten erleben, dient nur von Gott her gesehen, dem einen Zweck, vom Fleisch wegzukommen. Also, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und wir müssen uns bewusst machen, die menschliche Spitzenfähigkeit ist unsere Vergesslichkeit. Wir müssen an Selbstverständlichkeiten immer wieder erinnert werden. Die Dinge, die selbstverständlich sind, die vergessen wir einfach. Angesichts der Tatsache, dass Gott uns gerettet hat, müssen wir immer wieder neu überlegen, wie folgt darauf der logische Gottesdienst an diesem Tag, in dieser Woche, in diesem Jahr, in diesem Lebensabschnitt. Und was anderes ist mir so aufgefallen, da ist ja die Rede davon, von gebt euren Leib oder euch selbst als Opfer hin. Wir machen uns oft viel zu wenig Gedanken, was mit Opfer gemeint ist. Denn wenn wir von Opfer hören, dann denken wir, aha, Verzicht, du musst was abgeben. Du musst was hergeben. Aber da fängt der Denkfehler schon an. Es ist ja wahr, wir müssen was abgeben beim Opfer. Aber etwas, was Gott gehört. Wir tun immer so, als ob wir von unserem etwas abgeben müssten. Aber das stimmt gar nicht. Gott hat die Welt und alles geschaffen. Er will nur nicht, dass wir krallen. Warum will er das nicht? Ganz einfach. Wir sollen nicht so handeln, wie wir denken, dass er handeln würde. Wir sollen nicht Gott spielen. Wir sind nicht Besitzer der Welt, wir sind nicht Schöpfer. Wir sind Geschöpf. Wir sind Beschenkte. Gut. Und dann noch etwas im Opfer. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht. Da gibt es 10, 20. im dritten Mose steht das, da sind die einzelnen Opfer beschrieben und was die machen sollen. Und einen Vers lese ich mal vor. Da heißt es, wer von den Söhnen Aarons das Blut des Heilsopfers und das Fett darbringt, dem soll die rechte Keule zum Anteil werden. An so einem Rind ist wenig Fett und wenig Blut und eine dicke Keule. Also wenn wir opfern, gehört uns das größte Stück. Unser Opfer bedeutet, dass wir zum Ausdruck bringen, wir sind nicht der Schöpfer, sondern wir sind Beschenkte. Wir kriegen das größte Stück vom Opfer. Und das Volk Israel, auch zu Jesu Zeit noch, ist ja einmal im Jahr nach Jerusalem gezogen, unter anderem zum Opfer. Und das war eine Riesenfresserei. Denn an so einem Rind, da ist nicht allzu viel, was verbrannt wurde vor Gott. Das meiste haben die selbst gegessen. Und das waren Leute, die hatten nicht so viel zu essen wie wir. Und die haben richtig im Fett und im geschwelgt, also im Sattsein. Also das sollte uns im Hintergrund sein, wenn wir an Opfer denken. Es geht nicht um Verzicht. Es geht darum, dass Gott uns damit beschenken will. Das ist also wichtig, dass uns das klar wird. Also, Opfer bedeutet abgeben und viel Fleisch für alle. Auch für die Vegetarier, die kriegen Gemüse, ist schon klar, das ist nicht das Problem. Aber wenn Gott etwas von uns will, dann will er das von uns, um uns zu beschenken. Wir haben das ja gehört, 2 Zwanziger und 10er. Okay. Der nächste Vers, den Paulus uns dann vor Augen stellt, ich lese ihn erstmal vor, da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus schreibt diesen einen Vers nicht von ungefähr an den Anfang. Das ist fast das Wichtigste. Das gehört nämlich zu diesem überwindet das Gute durch das Böse. Lernt umzudenken. Habe ich falsch gesagt? Na gut, okay. Ich wollte mal gucken, ob er auf mir aufpasst. Also, und ich habe mal überlegt, wie kann ich an einem guten Beispiel, das uns nicht betrifft, gut erklären, was gemeint ist. Und ich habe mal ein geschichtliches Beispiel genommen, weil das für mich fast prägend war. Das ist mir auch sofort eingefallen, als ich das gelesen habe. Und anfangen tut die Geschichte bei dem, was ihr da seht, ist die sogenannte Judensau. In der Kirche in Wittenberg hängt so ein steinernes Bild und dieses Bild, muss ich im Einzelgang erklären, will die Juden verhöhnen. Und es gab ja mal die letzten Jahre eine Riesendebatte darüber, ob man das jetzt abnehmen soll oder ob man das nicht abnehmen soll. Ich denke, das sollte als Denkmal da hängen bleiben. Und jeden Sonntag, wenn der noch relativ junge Theologieprofessor Martin Luther zum Gottesdienst gegangen ist und seine Predigt gehalten hat, ist er unter dieser Judensau hindurchgegangen. So, und Martin Luther war sicher ein Mann, der eigentlich den Römerbrief gekannt hat, der eigentlich hätte wissen müssen, was der Paulus da meint. Aber es ist interessant, wir haben ja jetzt das letzte Mal 3 Kapitel über die Juden gehört und damals zur Zeit der Reformation, also im 16. Jahrhundert, 1500, wie viel war das? 1520 rum, da war normal ein ziemlich grober Antisemitismus. Die Juden waren verhasst. Und der Martin Luther hat dieses Bild da gesehen, so stelle ich mir das vor, und hat angefangen zu überlegen. Und dann hält er, das war 1523, eine Predigt, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Also er denkt, Moment, was denkt Gott denn darüber? Und dann fällt ihm auf, ach so, unser Herr ist ja ein Jude. Dann können die ja nicht ganz so schrecklich sein. Und dann fällt ihm das ein, was Christen immer einfällt, wenn sie Leute sehen, die nicht ganz so schrecklich sind. Sie wollen sie bekehren. Und das ist die erste christliche Predigt seit 1500 Jahren damals, die sich damit beschäftigt, wie kann man dem Volk der Juden, diesem verhassten Volk, Jesus Christus nahebringen. 20 Jahre später, nach all den Auseinandersetzungen mit dem Judentum aus missionarischer Absicht, dann schreibt er die Schrift von den Juden und ihre Lügen. Und das ist das gröbste Antisemitische, was es so gibt. Das stinkt zum Himmel. Und dann habe ich mich gefragt, was ist da passiert? Der hatte doch einen guten Ansatz. Und das ist so schief gegangen. In diesen 20 Jahren war dieses ganze Chaos der Reformation, die Bauernkriege, der Mann war ganz schön durchgerüttelt. Aber wir müssen uns klar machen, der kam vom groben Antisemitismus her, den hat er in seiner Umgebung, in seinem Vaterhaus, überall in dieser Gesellschaft so aufgenommen und dann versucht er, die Juden zu bekehren und das geht schief. Und das, was mir eingefallen war, war einfach ein ganz einfacher Satz. Auf die Richtung kommt es an. Martin Luther hat den Judenhass gesehen und dann hat er die Juden angeguckt und hat überlegt, wie kann man die Juden ändern. Und das war die falsche Richtung. Die Richtung wäre gewesen, wie kann man die Christen ändern? Denn die hatten das Problem. Die Juden waren ganz normale Sünder. Aber die Christen, denen er jeden Sonntag gepredigt hat, denen war nicht klar, was Gott von ihnen will. Dass im Alten Testament schon steht, dass die Juden der Augapfel Gottes sind. Wer ist so bescheuert und greift Gott ins Auge? Versteht ihr, nicht die Juden mussten sich ändern und mussten missioniert werden, sondern die Christen. Die mussten als erstes mal begreifen, dass dieses Volk der Juden sind von Gott geliebte Menschen. Und wenn wir die hassen und wenn wir die ausgrenzen und was weiß ich nicht alles und Schlechtes über die reden, dann ist das per se schon Unrecht. Wir müssen uns ändern. Wir müssen anders anfangen zu denken. Martin Luther hat angefangen zu denken, aber hat darüber nachgedacht, wie man die Juden bekehren kann. Wenn er darüber nachgedacht hätte, wie er sich und seine Leute umgeändert hätte, dann wäre das nicht so fürchterlich schief gegangen. In dieser ersten Predigt, 1500, was weiß ich, was war das, da versucht Luther seine Sicht der Welt mit der Bibel zu unterfüttern. Also was finde ich in der Bibel, um die Juden zu bekehren? Das war die falsche Sicht. Was finde ich die Bibel, was ich ändern muss? Das ist die richtige Sicht. Und bei diesem einen Thema stimmte die Richtung nicht bei ihm. Und dann dauert es 20 Jahre Chaos und die Welt hat ihn eingeholt. Und er hetzt über die Juden genauso wie die ganze christliche Welt damals. Aber nicht, weil irgendwie die Juden böse waren, da sind auch böse Menschen drunter, das ist schon klar, das sind keine Engel. Aber wir Christen könnten und müssten es besser wissen. Und das ist ein Gesetz, was ich in fast jeder oder in vielen christlichen Predigten finde. Ich hab mir vorgenommen, als junger Mann, wie ich anfing zu predigen, das willst du nie tun. Du willst nie über die Sünden der anderen predigen. Du willst über unsere Sünden predigen. Nicht die anderen müssen sich ändern, sondern wir. Und diesen Satz, nicht die anderen müssen sich ändern, sondern wir. Wir kommen aus dem Fleisch und wollen zum Geist. Nicht die anderen müssen Christen werden. Wir müssen Gott näher kommen. Wenn wir versuchen, die anderen zu ändern, dann holt die Welt und das Fleisch uns ein. Und vieles, was wir im Christlichen sehen, zeigt das. Das, was uns aufgetragen ist, ist lebenslang das Gute zu suchen. Das Gute ist, wo kann ich mich ändern? Auf die Richtung kommt es. Und die Richtung muss auf uns gerichtet sein. Wir sollten mal, immer wenn wir eine Predigt hören, wenn wir jemand hören, der von Gott her was sagt, sollten wir überlegen, welche Konsequenz hat das für mich? Nicht für die anderen. Die anderen sind Gottes Problem. Das gilt bei allem. Versteht ihr? Die Uta hat uns, denke ich, auch sehr eindrücklich erzählt, dass sie Kontakt hat mit Menschen, die ganz anders leben, wie Gott das will, kann man so sagen. Sowohl die Frauen, die da sich prostituieren, als auch die Männer, die da hingehen. Aber die Frage ist nicht, wie kann man das ändern? Die Frage ist, wie können Christen sich ändern, dass sowas weniger passiert? Auf die Richtung kommt es an. Ich weiß, dass es leichter ist, über die Sünde der anderen nachzudenken und danach zu streben, dass die anderen weniger sündigen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dass wir weniger Dinge falsch tun. Das heißt, wenn wir anderen helfen wollen, müssen wir erstmal darüber nachdenken, wie hat Gott sich das gedacht? Martin Luther hätte nachdenken müssen, wie hat Gott sich das mit den Juden gedacht? Und dann hätte er gemerkt, dass der Vorwurf, der den Juden damals gemacht wurde, so, die haben Jesus umgebracht, dass es ein Vorwurf ist, der uns alle trifft. Jesus ist wegen unserer Sünde gestorben, nicht wegen der Sünde der Juden. Die sind schon alle tot. Wir leben, wir sündigen. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir etwas ändern wollen in dieser Welt, dann müssen wir uns von Gott verändern lassen. Und deshalb das erste geistliche Grundgesetz. Hirn anschalten. Wenn wir religiöse Zeiten haben, dann neigen wir dazu, das ist kein Vorwurf, Gefühl anschalten, Gott anbeten. Ist okay, ist richtig, ist wichtig. Aber was genauso wichtig wäre, Hirn anschalten, zu überlegen, wie hat Gott sich das für uns gedacht? Das ist, denke ich, das Entscheidende. Also auf die Richtung kommt es an. Und zwar, die Richtung heißt, erst unser Denken ändern. Und von diesem geänderten Denken her anders zu handeln. Wir machen es meistens, und das ist uns ganz natürlich. Wir wollen handeln, wir sehen Nöte, und dann schauen wir in die Bibel, wie wir diesen Nöten begegnen können. Aber wir müssen beim auf den zweiten Blick, wenn wir sehen, diese Nöte, die wir sehen, sind auch unsere Nöte. Und wir können die erst nur bei uns begegnen. Die Richtung ist das Entscheidende. Wenn wir als Christen leben wollen, geht es erst darum, wir müssen anders lernen zu denken. So wie wir normalerweise denken, kommt immer Fleisch raus. Das ist uns so natürlich, so selbstverständlich, dass wir dagegen angehen müssen, unser ganzes Leben lang erst unser Denken ändern. Darum heißt das auch, dieser Begriff in der Bibel heißt Metanoia, umdenken. Anders denken und entsprechend diesem neuen Denken dann zu handeln. Nicht die Not sehen und dann überlegen, was sagt die Bibel, was können wir denn da machen. Das ist, die Richtung ist falsch. Die führt uns immer wieder zur Welt zurück. Wenn wir das für heute und für unser Leben im Hinterstübchen behalten, Hirn anschalten, unser Denken ändern und dann überlegen, wie können wir handeln, dann wird unser Leben als Christ gelingen. Amen.